Du hast dich für heute Morgen vorbereitet auf ein Thema: Gnade für den größten Sünder. Und im Hinblick auf die Predigt möchte ich uns ein paar Verse aus Psalm 25 lesen, die Verse 1 bis 11. Psalm 25, wer mitlesen mag. Und es ist ein Psalm von David. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Denke an deine Erbarmung, Herr, und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, Herr. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue, denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß.
Ja, ich habe ein Thema heute. Ich weiß, das ist vielleicht gar nicht so für manch einen nachvollziehbar, weil wir ja immer wieder neu konfrontiert werden, wenn es um Sünde geht. Ach, wir müssen doch so tolerant sein. Und denke ich, naja, okay. Mal gespannt, wie die Geschwister das aufnehmen. Aber es gibt ja ein Kriterium für jeden, der sagt, was Gott oder Jesus von dir verlangt, das sage. Ob es den Leuten passt oder nicht. Und so gehen wir in das Abenteuer rein heute Morgen, ne? Wie das eben auch, der René hat es ja schon vorgelesen, eben aus dem Psalm 25. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Da gehe ich nachher noch drauf ein, aber ich will eine kleine Brücke schlagen zu Matthäus 6, 12 bis 15. Das ist Vater unser Gebet. Und dann lese ich dann, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann kommt ja weiter der Vers. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hört sich das im ersten Moment an, da steht ein Knüppel hinter dir, ne? Aber da kommen wir noch drauf zu. Und dann habe ich ein Lied gefunden, das ist ein uralter Schinken von früher. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich frei. Und dann kommt's und jauchze voller seliger Freud. Jesus ist treu. Und ein Chorus, den wir heute noch ab und zu singen im Hauskreis. Als ich Jesus anrief, rührte mich mein Heiland an. Ja, es war die Hand des Herrn. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Von Satans Macht bin ich ganz frei. Sind wir nicht glückliche Leute? Sind wir nicht glückliche Leute? Und dann ist es wahr, dass der Jesus gekommen ist, um uns Freiheit zu bringen? Bedeutet das aber auch, dass jeder Christ in dieser Freiheit tatsächlich lebt und sie genießt? Es ist so, als hätte der Herr Jesus die Tür des Gefängnisses geöffnet und die Schlösser von unseren Ketten entfernt. Eigentlich sind wir ganz frei. Doch wir halten uns immer noch an unseren Ketten fest. Wir bleiben weiter in einer Art von Bindung, nicht etwa, weil das Blut Jesu nicht ausreichen würde, uns aus dieser Bindung zu befreien, sondern weil wir selbst nicht loslassen und in die Freiheit eintreten wollen. In der Gefahr stehen wir. Sage ich extra, in der Gefahr stehen wir. Ne? Was geschieht eigentlich, wenn jemand Christ wird? Mir wird bewusst, dass ich ein Sünder bin und erkenne das an. Ich komme zu dem Herrn Jesus und bitte ihn um Vergebung. Ich übergebe mich ihm und er nimmt mich auf. Ich werde von neuem geboren. Das ist ein neuer Anfang. Welche Sünden sind denn vergeben? Alle meine Sünden, sowohl die aus meiner Vergangenheit als auch die, die ich in Zukunft noch tun werde. Und tatsächlich waren nämlich alle meine Sünden noch zukünftig, als der Herr am Kreuz für mich starb. Aber als ich Christ wurde, erhielt ich eine vollständige und wunderbare Vergebung. Und es gibt auch die väterliche Vergebung. Wenn ich als Christ sündige, geschieht etwas zwischen mir und meinem himmlischen Vater. Die Kommunikation und die Harmonie sind nicht mehr da. Und 1. Johannes 1,9 sagt uns, wie sie wieder hergestellt werden kann. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Wieder sind wir nicht glückliche Leute? Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn, als er endlich zum Nachdenken über sich selbst kam und ihm klar wurde, was er getan hatte, sagte er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Lukas 15,18. Er hatte gegen den Himmel gesündigt und gegen seinen Vater. Wenn wir sündigen, schädigen wir in der Regel zwei Personen. Wir sündigen nämlich gegen den Bruder, gegen die Schwester und zugleich gegen unseren himmlischen Vater. Und um das wieder in Ordnung zu bringen, müssen wir unsere Sünden vor Gott bekennen, dann erhalten wir die väterliche Vergebung unseres Vaters in Jesu Namen. Und jetzt komme ich zum David mit dem Psalm, mit dem Vers 11. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Und einige Stellen in diesem Psalm machen deutlich, dass David sich in großer Anfechtung und Gefahr befand, als er ihn verfasste. Besonders deutlich wird dies in den folgenden Versen 15 bis 20. Meine Augen blicken ständig auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mein Herz so zusammenziehen, zusammendrücken. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe. Sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. Bei dir suche ich Zuflucht. Also die Herausforderungen, die ihm David gegenüberstand, erinnerten ihn an seine Sünden und brachten ihn dazu, diese vor Gott zu bekennen. Seine Sünden, ja, und ihn um Vergebung anzuflehen. Das ist der entscheidende Punkt. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugend begangen habe und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denke ich an dich, Herr. Deine Güte ist doch so groß. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Es ist auffallend, welche Argumente David anführt, damit Gott seine Bitte um Gnade und Vergebung erhören soll. Erstens, um seines Namens willen, o Herr, vergib mir meine Schuld. Und David weiß, dass er keine Vergebung aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit oder wegen irgendetwas, das er getan hätte, um seine Sünde wieder gut zu machen, zu erhoffen hat. Stattdessen bittet er Gott darum, dass dieser ihm um seines Namens willen vergibt, zu seiner Ehre, aufgrund seiner freien Gnade und Treue gegenüber seinen großartigen Verheißungen. Und der zweite Teil aus dem Vers 11 heißt: Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Ist es nicht bemerkenswert, dass David die Größe seiner Schuld als Argument dafür anführt, dass Gott ihm vergeben soll? Anstatt zu sagen: Herr, siehe auf die guten Taten, die ich vollbracht habe, oder vergib mir meine Schuld, denn sie ist ja nicht allzu groß. Und du hast nicht viel Grund, dich über mich zu ärgern. Manche Menschen würden das so machen, ne? Nein. David sagt genau das Gegenteil. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Warum konnte David diese Bitte aussprechen? Die Antwort ist: Je größer seine Schuld war, umso mehr Vergebung hatte er nötig. Es ist, als würde David sagen: Vergib mir meine Schuld, denn sie ist zu groß, als dass ich die Strafe dafür tragen könnte. Meine Sünde ist so gewaltig und mein Zustand, der ist so hoffnungslos, dass ich nicht so sehr brauche wie deine Gnade. Wenn ein Bettler ums Brot bittet, wird er versuchen, seine Not so anschaulich wie möglich zu machen. Wenn ein Mensch sich in Schwierigkeiten befindet und Hilfe benötigt, wird er am ersten Hilfe erhalten, wenn er seine Situation nicht beschönigt, sondern klar und deutlich macht, wie es um ihn steht. Dasselbe trifft auf unseren Zustand vor Gott zu. Er wird seine Gnade nur denen schenken, die ihn darum bitten. Und je schwieriger unsere Lage ist, umso eher wird er dazu bereit sein, uns daraus zu befreien. Gott begnadigt Sünder nicht deshalb, weil sie es verdienen, sondern weil sie sein Erbarmen brauchen. Wir brauchen sein Erbarmen. Und wenn wir Gott um Gnade bitten, dann wird die Größe unserer Schuld kein Hindernis sein, uns zu vergeben. Denn wenn dies so wäre, hätte David sie niemals als Grund für die Bitte um Vergebung vorgebracht. Und folgende Punkte sind wichtig, wenn ein Sünder zu Gott kommt, um Vergebung von ihm zu empfangen. Wir müssen unsere Not und unser Bedürfnis nach Barmherzigkeit erkennen. Diejenigen, die ihre Not nicht erkennen, werden Gott niemals um sein Erbarmen bitten. Denn Gottes Erbarmen besteht ja gerade darin, dass er den Elenden seine Güte und Gnade schenkt. Und wer sein eigenes Elend nicht erkennt, wird keine Hilfe von ihm empfangen. Der Mensch muss also einsehen, dass er von Natur aus ein Kind des Zorns ist, dass Gottes Gesetz gegen ihn steht und er deshalb unter dem Fluch des Gesetzes lebt. Der Zorn Gottes wird auf ihm bleiben, denn an jedem einzelnen Tag fordert er mit seiner Sünde diesen göttlichen Zorn heraus. Er muss sich dessen bewusst werden, dass es nichts Schrecklicheres gibt, als Gottes gerechtem Zorn ausgesetzt zu sein und das Allmächtige zum Feind zu haben. Kein Mensch wird den Zorn Gottes ertragen können. Und es ist ja auch so, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt von ganz früher: Pass auf, kleine Hand, was du tust, pass auf, kleines Auge, was du siehst oder so. Ich weiß nicht, ob das von den älteren Geschwistern das noch kennt. Du kennst das noch. Was heißt das denn jetzt? Oh, da steht ein Knüppel, wenn du das. Und dann geht das Lied ja weiter, weil Gott die Kinder liebt. Und das ist es, diese Gottesliebe auch für Erwachsene. Denn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Das ist das. Pass doch auf, was du siehst. Pass doch auf, was du tust. Aus Liebe und nicht, um draufzuschlagen. Und das ist so wichtig für uns auch wieder neu zu begreifen, was eigentlich die Liebe Gottes ist. Die eigene Schuld, die den Menschen diese hoffnungslose Lage versetzt, so angenehm ihm sein Leben auch zeitweise erscheinen mag, solange der Mensch Gottes Erbarmen nicht erlangt, wird er in dieser aussichtslosen Lage bleiben. Denn er vermag von sich aus dieser Lage nicht zu entkommen, sondern er wird in Ewigkeit verloren gehen, wenn Gott ihm nicht hilft. Das ist ein ganz großer Knackpunkt, ne? Wieso gehe ich denn verloren? Ich tue doch nichts Schlimmes. Und das habe ich selbst erlebt. Und auch wenn viele darüber lachen. Und der zweite Punkt ist, kein Mensch verdient Gottes Erbarmen. Jeder, der zu Gott kommt, um von ihm Vergebung zu empfangen, kommt als Bettler, ohne Anrecht auf Gnade. Und Gottes Gnade ist ein freies Geschenk und keine Pflichterfüllung oder ein Verdienst. Das Verderben, dem wir ausgesetzt sind, ist dagegen der verdiente Lohn für unsere Sünden. Und Gottes Zorn ist die rechtmäßige Strafe dafür, dass wir seine heiligen und guten Gebote missachten. Wer aber in der richtigen Haltung zu Gott kommt, der seine Schuld erkennt und einsieht, dass er als ein unwürdiger Mensch vor Gott tritt und sich allein auf seine Barmherzigkeit verlässt, der wird das erhalten, wonach er sucht. Und der dritte Punkt, der Sünder kann allein durch Jesus Christus zu Gott kommen und Erbarmen zu empfangen. Jede Hoffnung auf Gnade ist nur im Blick auf das möglich, wer Jesus Christus ist, was er getan und erlitten hat. Wir haben eine wunderbare Stelle in Apostelgeschichte 4,12. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes und der Retter der Welt. Er hat sein Blut vergossen zur Vergebung der Sünden. Und durch sein Leiden und durch seinen Opfertod am Kreuz wird jeder Sünder, der zu Christus gehört, Vergebung empfangen und ein Kind Gottes werden. Jeder, der zu Gott kommt, um Erbarmen zu bekommen, muss daran glauben, dass bei Gott auch Erbarmen zu finden ist. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Sie kommen allerdings in dem Vertrauen, dass Gott ihnen nicht den gerechten Lohn ihrer Schuld, sondern den Lohn der Gerechtigkeit Jesu schenken wird. Und dann ist ja die Frage, hast du Vertrauen? Hast du Vertrauen? Und die Größe ihrer Schuld wird dabei keine Rolle spielen. Und ihre Sünden, auch noch so zahlreich wie die Sandkörner am Meer, es kann Gott nicht daran hindern, ihnen ihre Schuld zu vergeben. Und diese Wahrheit möchte ich an den folgenden Punkten näher erläutern. Die Gnade Gottes reicht aus, um dem größten Sünder zu vergeben. Gottes Gnade ist für den größten wie für den kleinsten Sünder ausreichend. Denn seine Gnade ist unendlich. So wie Gott in seiner Macht die Befehlshaber dieser Welt bei weitem überragt und er sowohl über Könige als auch über Bettler herrscht, so ist auch seine Gnade mächtig genug, die Sünden der Welt zu sühnen. Das Opfer Jesu reicht aus, um die größten Sünden zu sühnen. Wenn wir jedoch im Lichte leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von allen Sünden. 1. Johannes 1,7. Ihr sollt also wissen, meine lieben Geschwister, durch diesen wird euch die Vergebung der Sünden verkündet. Und in allem, worin euch das Gesetz des Mose nicht gerecht machen konnte, wird jeder, der glaubt, durch ihn gerecht gemacht. Apostelgeschichte 13. Die Sünde all derer, die zu Gott kommen, um von ihm die Gnade der Vergebung zu empfangen, ganz gleich, wer sie sind und was sie getan haben, werden von ihm gerecht gesprochen. Denn Gott ist treu und er hat es zugesagt. Wer also durch das stellvertretende Opfer Jesu vor Gott gerecht wird, dem wird er seine Vergebung ganz sicher nicht verwehren. Und die Tatsache, also dass Jesus ein Opfer gebracht hat, das für alle Sünden ausreicht und dass seine Gerechtigkeit all jenen zugesprochen wird, die an ihn glauben, macht es möglich, dass der heilige Gott in seinem gerechten Wesen selbst die schlimmsten Sünder retten kann, der zu ihm kommt. Und das ist die Bedingung. Also ich zu Jesus Christus komme. Und diese Gnade ist aber keineswegs ein Hinweis dafür, dass Gott über Sünden hinwegsieht, ihr Lieben. Kann er nicht. Gott ist heilig. Dann wäre er nicht mehr Gott. Er kann nicht über Sünden, wie zur Schönheit, ein Auge zudrücken oder so. Läuft nicht. der Hass Gottes gegen Sünde wird durch das Leiden seines Sohnes sichtbarer denn je. Doch gerade weil Christus, der geliebte Sohn, für die Sünden bezahlt hat, kann Gott den Sünder lieben und ihn als völlig gerecht ansehen. Selbst wenn er der schrecklichste Sünder war. Und dieses Erlösungswerk Jesu widerspricht keineswegs der Ehre und Gerechtigkeit Gottes. Gottes Ehre und Gerechtigkeit forderten einen Ausgleich für die Sünden. Doch Christus hat durch seinen Tod diese Forderung in vollkommen erfüllt. Ihn hat Gott vor den Augen der Welt zum Sühnopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Fehler der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Und durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Römer 3. Das Gesetz, das Gott uns vorlegt, ist da kein Hinderungsgrund auf dem Weg zu Gott. Denn Christus hat jeden Teil des Gesetzes völlig erfüllt und hat doch den Fluch des Gesetzes am Kreuz auf sich genommen. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Galater 3. Christus wird selbst den schlimmsten Sünder retten, der an ihn glaubt, weil es sein Auftrag ist. Es ist sein Auftrag. Jesus wurde von seinem Vater dazu beauftragt, ein Retter für Sünder zu sein. Und deshalb kam er in diese Welt. Und in Matthäus 9,13, das ist ein wunderbarer Vers für mich persönlich, sagt Jesus selbst, dass er gekommen ist, um Sünder zu Buße zu rufen und nicht Gerechte. Sein Ziel war es, die Sünder der Menschen zu heilen. Und daher wird er niemand abweisen, weil dieser zu sündig wäre. Je sündiger ein Mensch ist, umso mehr benötigt er Christus als seinen Erlöser. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Was wäre das für ein Arzt, der sich weigern würde, einen Kranken zu heilen, obwohl er alle Mittel dazu hätte? Und die Herrlichkeit der Gnade Jesu besteht zum größten Teil darin, dass er die größten Sünder rettet. Und der ganze Erlösungsplan Gottes hat ein Ziel, die Herrlichkeit der Gnade Gottes zu preisen. Da möchte ich uns auf Epheser 1 ein paar Verse lesen, 4 bis 6. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Und dann noch von 12 bis 14. Damit wird das Sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft hatten. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Größe der Gnade Gottes wird dadurch am deutlichsten sichtbar, dass Gott in Christus die größten Sünder rettet. Und je größer die Schuld eines Menschen, umso größer ist die Gnade Gottes, ihm die Schuld zu vergeben und ihn zu einem seiner Gerechten zu machen. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Und als der Apostel Paulus Timotheus gegenüber bezeugt, was er für ein großer Sünder war, lenkt er den Blick von seiner großen Schuld hin zu der übergroßen Gnade, aufgrund derer Gott ihm seine schlimmen Taten vergeben hat. in der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Ja, ihr Lieben, sind wir nicht glückliche Leute? Sind wir nicht glückliche Leute? Weil ich es unwissend im Unglauben getan habe und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und Jesus Christus ist aller Ehre wert. Er ist der vollkommene Retter von Sünde, von Tod, denn er hat sein Blut vergossen und stellvertretend für die Sünde zu bezahlen. Und diejenigen vor Gott reinzuwaschen, die auf ihn vertrauen. Weil durch die Erlösung Christus alle Ehre zukommt, ist es keine Frage, dass er gerne bereit ist, alle die zu retten, die zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Und keine Sünde ist für ihn zu groß. Und wir müssen wirklich feststellen, kein Mensch, keine Ideologie kann dich retten. Nur Jesus Christus allein. Das ist immer der Kern. Das müssen wir uns immer wieder neu sagen. Im Psalm 32 schreibt David über ein Problem, das er in seinem Leben hatte. Er schwieg zu diesem Problem und ging wohl zuerst davon aus, dass er sich von selbst lösen würde. Und als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, Vers 3. Und dann finden wir die Lösung. Ich tat dir meine Sünde kund und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen und du hast die Ungerechtigkeit meiner Sünde vergeben. Ist doch im Grunde ganz einfach, ne? Wir sollen, wir müssen vergeben unserem Nächsten. Es ist eine ernste Sache, wenn wir nicht vergeben. Es ist ein Gebot für uns Christen, dass wir einander vergeben sollen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, wo ich eben vorhin gelesen habe, Epheser Stelle, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Christus euch vergeben hat. Wenn jemand gegen uns gesündigt hat und wir uns weigern zu vergeben, dann geschieht etwas in der geistlichen Welt. Wir schränken dadurch die Freiheit des Heiligen Geistes ein und betrüben ihn. Oh ja, wir können dann immer noch Lieder singen, aber wir betrüben den Heiligen Geist. Wir können immer noch das Brot brechen, aber der Heilige Geist ist betrübt. Ja, wir können immer noch über die Bibel reden und predigen und an christlichen Aktivitäten teilnehmen, doch dann spielen wir Christsein. Wir tun dann so, weil unser Gewissen durch Mangel an Vergebung hart geworden ist. Wir wissen, dass unsere Gebete behindert werden, wenn wir nicht vergeben. Doch wir sind einfach weiterhin auf einen Bruder oder Schwester wütend und meinen, wir könnten weiter beten. Und das würde im geistigen Bereich nichts ausmachen. Niemand von uns hat da einen Ausnahmestatus. Für uns alle gelten die gleichen geistlichen Regeln. Das Evangelium Jesu Christi richtet sich an alle Sünder. Und Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten, Johannes 6. Kommt her alle zu mir, die mühsam beladen seid, ich will euch Ruhe schenken. Und wen er dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 17. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und daher hat Christus uns, die wir seine Vergebung empfangen haben, auch den Befehl gegeben. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Das ist doch alles eine Einladung von Jesus Christus selbst, auch heute Morgen. Wenn du wirklich zu Christus kommst und von ihm Vergebung zu empfangen, dann wirst du auch erleben, dass er einen neuen Menschen aus dir macht. Er macht dich neu. Er wird dich nicht so lassen, wie du bist. Du kommst zu ihm wie ein Patient zu einem Arzt, damit er deine Krankheit und deine Wunden heilt. Bekenne ihm alles, was dich belastet. Halte nichts zurück. Und meine nicht, du könntest aufgrund deiner eigenen Taten zu ihm kommen. Sage nicht, Jesus, vergib mir, denn ich bin kein schlechter Mensch. Sondern bekenne wie David, Herr, um deines Namens willen, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Ich habe noch eine Einladung auszusprechen, und zwar mit einem Lied. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein. Ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz. Mach es fest in mir, in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich. Du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb, nehme ich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Und es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frage, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein. Ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Das wünsche ich uns allen. Amen.